Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 100 Tage, nachdem der deutsche Menschenrechtler Peter Steutner in der Türkei verhaftet wurde, ist er wieder frei. Das Gericht in Istanbul hat noch am ersten Tag seines Gerichtsprozesses am späten Abend die U-Haft für ihn und 8 weitere Angeklagte ausgesetzt. Steutners Anwalt Murat Buduroğlu.
Wir sind glücklich, dass wir endlich im Grunde genommen rechtsgültigen Urteil vom Gericht in der ersten Sitzung erhalten haben. Also ich und alle anderen Kollegen und Kolleginnen, die diesen Fall verfolgt haben.
Es ist kein Freispruch, aber Steutner durfte ausreisen und ist bereits zurück in Deutschland. Das ist das erste Thema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Die Nachricht kam spät, aber sie löste vor allem bei Freunden und Angehörigen große Freude aus. Peter Steutner, der Menschenrechtler aus Berlin, der die letzten Monate in türkischer Untersuchungshaft verbracht hat, darf sich wieder frei bewegen. Das entschieden die Richter am Ende des ersten Prozesstages. Peter Steutner selbst war die Erleichterung deutlich anzuhören.
Wir sind total glücklich über den Ausgang. Erleichtert, zu Familien zurückzukehren, zu Freunden zurückzukehren. Dankbar. Dankbar für die vielen Leute, die auf juristische Weise für uns gekämpft haben, die auf diplomatischer Ebene für uns gekämpft haben und die uns einfach in Solidarität begleitet haben.
Noch in der Nacht holte Steutner seine Sachen aus dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul. Heute Nachmittag landete Steutner wieder in Berlin. Familie und Freunde hatten darum gebeten, dass der Menschenrechtler in privatem Rahmen wieder deutschen Boden betreten werde. Die Freilassung Steutners ist offenbar nicht allein eine Entscheidung der türkischen Richter gewesen. Medienberichten zufolge soll vor allem Altkanzler Gerhard Schröder daran beteiligt gewesen sein. Bestätigt hat es später Außenminister Sigmar Gabriel, weiß unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent Matthias Zahn.
Schröder selbst wollte keine Stellungnahme abgeben. Er ließ nur mitteilen, dass er sich über die Freilassung Steutners freue. Schröder soll bei einem Treffen mit Präsident Erdogan den Fall angesprochen haben. Nach Spiegelinformationen war Gerhard Schröder im September zu Erdogan gereist, nach einem Gespräch mit Kanzlerin Merkel. Schröder habe bei Erdogan nur vermitteln wollen, wenn die Kanzlerin ihn als Beauftragten der gesamten Bundesregierung schickt, so der Spiegel.
Die Bundesregierung begrüßte die Freilassung Steutners. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte: Endlich, Peter Steutner und weitere Menschenrechtler kommen frei. Wir freuen uns mit ihnen. Seibert erinnerte aber auch an diejenigen, die noch in Haft sind. Journalistenorganisationen haben vor diesem Hintergrund heute noch einmal die Freilassung der ebenfalls in türkischer Haft sitzenden deutschen Reporter Deniz Yücel und Mejale Tolu gefordert. Wie es mit denen weitergeht, ist immer noch unklar. Die Berliner Rechtsanwältin Seyran Artes glaubt, dass die Entscheidung darüber, wer aus türkischer Haft entlassen wird oder nicht, reine Willkür ist. Sie sagte im SWR:
Es kommt drauf an, wer Erdogan gerade mehr geärgert hat und wer ihn weniger geärgert hat. Und deshalb können Sie sich das wirklich so vorstellen, da werden die Figuren aufgestellt auf dem Tisch und dann wird nachgedacht, wen kann ich jetzt freilassen und wer ärgert mich gerade noch weiterhin so, dass ich es nicht mache. Und das nennt man Willkür.
Weiter in Haft bleiben muss zum Beispiel der Türkei-Chef von Amnesty International, Tana Kilic. Sein Prozess war heute in Izmir gestartet. Die Richter dort lehnten eine sofortige Freilassung Kilics dabei aber ab. Sein Fall soll jetzt aber mit dem Prozess gegen die anderen Menschenrechtler in Istanbul zusammengelegt werden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Dass Peter Steutner erstmal wieder auf freiem Fuß ist, bewegt auch das Netz. Lise Müller twittert: Erst freut man sich, dass Staatsanwalt Richter oder Erdogan eventuell einsichtig waren, dann stellt sich raus, Schröder war's. Bitte. Mareina in Kassow macht das Strippenziehen nichts aus und schreibt auf Twitter: Na bitte, es geht doch. Altkanzler Schröder bewirkt die Freilassung von Steutner. Warum ging das nicht schon eher? Bodo Klimek hinterfragt Erdogans Motive auf taz.de. Wo ist hier das Entgegenkommen des türkischen Regimes? Erdogan kann tun und lassen, was er will. Er wird alle Situationen für seine eigenen Zwecke nutzen. Die Steutner-Geschichte wird Erdogan sicherlich so darstellen, dass seine Form von Demokratie gesiegt hat und richtig ist. Auf Twitter sieht Burak Çopur eine Einflussnahme von Staatschef Erdogan auf eigentlich unabhängige Richter. So sehr ich mich auch über die Freilassung von Steutner freue, so traurig bin ich zugleich über das endgültig bestätigte Ende der türkischen Justiz. Und Ismail Küpeli twittert: Der Leiter von Amnesty Türkei bleibt dagegen in Untersuchungshaft, so entschied das Gericht gerade. Freilassung für westliche Menschenrechtler, Gefängnis für die türkischen.
Was sonst noch wichtig war.
Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont will in seiner Region keine Neuwahlen abhalten. In Barcelona sagte der Chef der autonomen Region, er habe zwar Neuwahlen erwogen, aber schließlich ausgeschlossen. Der Zentralregierung in Madrid warf Puigdemont vor, eine Einigung zu verhindern. Jetzt muss das Regionalparlament entscheiden, wie es weitergeht. Das tagt zur Stunde und wird sich im Laufe des Abends positionieren. Auf zentralstaatlicher Ebene befasst sich morgen der spanische Senat mit Katalonien. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy will die katalanische Regierung per Verfassungsartikel 155 entmachten und Neuwahlen ansetzen. Dafür braucht er aber die Zustimmung des Senats und die gilt als sicher. In Berlin sitzen seit dem Vormittag wieder die Spitzen von Union, FDP und Grünen zusammen, um über gemeinsame Themen für eine mögliche Regierungskoalition zu beraten. Im Mittelpunkt stehen heute die Zuwanderungspolitik sowie Klima- und Energiefragen. Kein leichtes Themenfeld, zumal schon im Vorfeld die ein oder andere rote Linie gezogen wurde. Zum Beispiel bei der Zuwanderungspolitik von der CSU.
Wir haben mit unserem Regelwerk zur Migration sehr deutlich festgelegt, was die Linie ist. Von der wird nicht abgewichen. Wir brauchen die Begrenzung der Zuwanderung,
sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Grünen stellen diese Position allerdings in Frage, zumindest für die gemeinsamen Gespräche. Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt.
Das war eine interne Sondierung, das kann man machen. Dann kann man da mit einer gemeinsamen Position hierher kommen. Aber man kann nicht sagen, dass das schon das ist, womit man dann am Schluss rausgeht.
Auch die FDP kritisiert die CSU, weil die an der Obergrenze festhalten will. Schon viel Einigkeit gab es heute zwischen den potenziellen Koalitionspartnern beim Thema Europa. CDU-Generalsekretär Peter Tauber erklärte bei einem Zwischenbilanzstatement am Nachmittag:
Ganz klar ist für uns gemeinsam, dass wir ein starkes, ein geeintes Europa wollen, dass wir als Grundlage dafür auch eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich sehen.
Tauber sagte, es komme jetzt aber darauf an, mit welchen Zielen und welchen Themen das erreicht werden könne. Lebhafte Diskussionen dürfte es auch noch beim Kohleausstieg geben. Die Grünen fordern Härte, die Union will den Industriestandort Deutschland nicht gefährden. Bis in den Abend hinein wollen die Parteispitzen miteinander diskutieren. Dann sollte feststehen, wie weit man sich entgegenkommen will. Heterosexuelle Paare können keine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg bestätigt. Die Richter argumentieren, die Eheschließung stellt keinen substanziellen Unterschied zur eingetragenen Lebenspartnerschaft dar. Geklagt hatte ein Paar in Österreich. Sie wollten, wie es in manchen Ländern für Homosexuelle möglich ist, lieber eine eingetragene Lebenspartnerschaft als heiraten. Ihre Begründung, diese Form sei moderner und leichter. Die Straßburger Richter sahen den Unterschied nicht und wiesen ihre Beschwerde zurück. In Kenia ist die Wiederholung der Präsidentschaftswahl von Gewalt überschattet worden. In mehreren Städten gab es Krawalle zwischen Sicherheitskräften und Oppositionsanhängern. Dabei wurden offenbar mindestens 3 Menschen getötet. Aus Sicherheitsgründen hatten einige Wahllokale gar nicht erst geöffnet. Oppositionskandidat Raila Odinga hatte dazu aufgerufen, die Wahl zu boykottieren, weil er Manipulationen befürchtet. Er selbst hatte deshalb auch seine Kandidatur kurzfristig zurückgezogen. Amtsinhaber Uhuru Kenyatta gab am Vormittag seine Stimme ab. Er sagte:
We're tired as a country of electioneering.
Das Land ist müde vom Wählen. Es wird Zeit, dass wir vorwärts gehen. Ich denke, eine Wahl ist die Möglichkeit für die Leute, ihren Führer zu wählen. Also lasst uns abstimmen und weitermachen.
Das oberste Gericht hatte die ursprüngliche Wahl im August wegen Unregelmäßigkeiten annulliert. Die hatte Amtsinhaber Kenyatta gewonnen. Schon vor der Neuwahl hatte es immer wieder Unruhen gegeben, bei denen es auch viele Tote gab.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist wirklich Schluss mit Air Berlin. Am Abend hebt zum letzten Mal eine Maschine der insolventen Fluggesellschaft ab. Der letzte Trip geht von München nach Berlin. Planmäßige Ankunftszeit 22.45 Uhr in Tegel. Damit stellt die Fluggesellschaft nach knapp 40 Jahren endgültig ihren Betrieb ein. Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet. Die Lufthansa übernimmt große Teile der Gesellschaft und auch 3.000 der insgesamt 8.000 Mitarbeiter.
Und sonst in der Welt?
Die italienische Fußballliga hat ein Problem mit Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Fans vom Verein Lazio Rom hatten vor kurzem Plakate verteilt, auf denen die im Zweiten Weltkrieg ermordete Jüdin Jüdin Anne Frank abgebildet war, im Trikot des Lokalrivalen. Und schwarze Spieler waren rassistisch beleidigt worden. Vor den Ligaspielen gestern hatten die Spieler zur Wiedergutmachung dann Trikots an, auf denen ein Bild von Anne Frank zu sehen war und der Slogan Nein zu Antisemitismus. Der Präsident von Lazio Rom hatte außerdem Blumen vor einer Synagoge niedergelegt. Den jüdischen Gemeinden in Italien reicht das nicht. Die Sprecherin sagte, ein paar Blumen seien nicht genug. Es gebe klare Anzeichen für Antisemitismus, Fremdenangst und Homophobie. Und dieses Problem betreffe nicht nur den Fußball, sondern generell die junge Generation Italiens. Es müsse eine Diskussion über Werte stattfinden. In Thailand haben die Bürger mit einer großen Zeremonie ihren früheren König verabschiedet. König Bhumibol war 70 Jahre lang thailändisches Staatsoberhaupt und ist letztes Jahr gestorben. Die Bestattung ist erst jetzt, weil dafür ein eigenes Krematorium gebaut wurde. Heute war die Bestattungszeremonie. Hunderttausende Teilnehmer kamen nach Bangkok, um dabei zu sein. Für viele Thailänder ist es wichtig, sich von ihrem König zu verabschieden. Sie sehen ihn als Vater der Nation. Kritik am Königshaus wird in Thailand hart bestraft. IKEA hat sich in China mit Singlefrauen angelegt. Das Möbelhaus hat einen Werbespot geschaltet, in dem sitzt eine Tochter mit ihren Eltern am Tisch und die Mutter sagt, wenn du keinen Freund mitbringst, dann darfst du mich nicht mehr Mutter nennen. Daraufhin kommt ein Mann zur Tür herein und der Tisch wird schnell im IKEA-Stil für vier gedeckt. Chinesische Singlefrauen fanden den Spot diskriminierend. Es werde das Bild erweckt, eine Frau sei nichts ohne einen Mann. IKEA hat den Spot mittlerweile zurückgezogen und sich entschuldigt. In China werden unverheiratete Frauen ab Mitte, Ende 20 auch als die, die übrig geblieben sind, bezeichnet. Immer mehr Frauen wehren sich gegen dieses Stigma und in den letzten Jahren ist die chinesische Gesellschaft bei dem Thema schon etwas sensibler geworden.
Wissensnachrichten.
Jetzt wird geschnitten und radiert und geschrieben und das Ganze nicht im Büro am Schreibtisch, sondern wir bewegen uns ins Labor. Die CRISPR-Cas-Genschere war die Sensation. Die Zeitschrift Science hatte das damals als Durchbruch des Jahres 2015 bezeichnet. Mithilfe dieser Genschere können ganze Abschnitte aus der DNA rausgeschnitten und ersetzt werden. Ein ziemlich radikaler Eingriff. Basierend auf der Genschere werden jetzt aber neue Genwerkzeuge entwickelt, die nicht ganz so radikal sind. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten. Da gab es heute gleich zwei neue Studien dazu.
Genau, beide von Forschern der Uni Harvard. Einmal im Fachmagazin Nature erschienen, einmal online bei den Kollegen von Science. Bei beiden geht es um Punktmutationen. Also wenn nur eine Stelle in der DNA nicht stimmt. Unsere DNA, die besteht ja aus so einer Doppelhelix, ne? Also wie so ein geflochtener Zopf ist das, wo sich immer die Basenpaare gegenüber sitzen. Und zwar immer Adenin und Thymin, das ist ein Paar, das ist das AT-Paar und Cytosin und Guanin, das ist das andere Paar, das CG-Paar. Mhm. Wenn da jetzt eine Base nicht die ist, die sie sein soll, dann hat das Auswirkungen. Zum Beispiel Erbkrankheiten können da entstehen. Beim Menschen gibt es etwa ungefähr so 30.000, mehr als 30.000. Die Forscher der ersten Studie, die nehmen sich jetzt die CRISPR-Cas-Methode als Grundlage und fügen da ein bestimmtes Enzym hinzu und dadurch entsteht ein neues Genwerkzeug, das nichts mehr schneidet, sondern chemisch austauscht. Also wie du vorhin gesagt hast, radieren im Prinzip. Da wird dann ein falsches Adenin in ein richtiges Guanin umgewandelt. Basenaustausch nennt sich das. Das hat bisher schon beim CG-Paar geklappt und jetzt geht es eben auch beim AT-Paar. Bei der zweiten Studie wird zwar geschnitten, allerdings bleibt auch hier die DNA verschont.
Okay, was kommt dann stattdessen zwischen die Schere?
Also die RNA. Die RNA ist ja im Prinzip der Vermittler, also der Bote. Mhm. Die kopiert ja die DNA und schafft die Infos dann zu den Proteinfabriken der Zelle, wo dann die Proteine hergestellt werden. Wenn da Fehler in der DNA sind, werden die aber mitkopiert von der RNA. Mhm. Die Forscher haben hier wieder ein Genwerkzeug gebastelt, dieses Mal aus CRISPR plus Enzym plus Protein. Und dieses Werkzeug sorgt dann dafür, dass nicht die defekte DNA repariert wird, sondern die Boten-RNA so verändert wird, dass sie den Fehler nicht mehr übernimmt.
Clever.
Na? Repair nennen die Forscher das neue Genwerkzeug dann auch passend. Das hat den Vorteil, dass du eben nicht dauerhaft ins Erbgut eingreifst, weil die DNA unverändert bleibt, du aber trotzdem am Ende ja gesunde Proteine bekommst.
Neben den neuen Genwerkzeugen gab es heute auch noch meine Meldung über einen Düsenantrieb, der mit Urin betrieben wird. Bisher treibt Urin ja eigentlich nur an, weil man mit voller Blase schnell aufs Klomus, Tina, das meint er aber nicht, oder?
Nee, also es geht hier um Harnstoff, der mit bestimmten Enzymen reagiert. Dadurch entsteht Kohlendioxid und damit Schubkraft. Mhm. Das hatten Forscher des Stuttgarter Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme ausgenutzt und einen Antrieb mit Harnstoff gebaut. Den kleinsten der Welt, sagt er. Der Harnstoff fließt nämlich durch Röhrchen, die noch 200 Mal kleiner sind als ein Haar. Das ist laut Max-Planck-Institut neuer Weltrekord. Gedacht ist der Nanodüsenantrieb zum Beispiel für die Medizin. Er könnte Medikamente im Körper irgendwann mal dahin bringen, wo sie gebraucht werden.
Mhm. Die Infos aus der Wissensredaktion hatte Tina Kiesling für uns. Vielen Dank.
Wetter.
Es sind viele Wolken am Himmel. Am freundlichsten ist es ganz im Süden Deutschlands. Meist bleibt es trocken. Morgen breitet sich Regen aus, vor allem im Süden und im Osten. Es wird außerdem sehr windig und kühler, nur noch maximal 10 bis 16 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.